Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit mir Annette Kamera. Hi. Sommerurlaub. Ich bin dieses Jahr ja ganz Corona-konform in der Nähe geblieben. Keine Fernreise, sondern Campen in den Alpen. Und war, kann ich sagen, nicht die Einzige mit dieser Idee. Die Berge waren übervoll, überrannt von inländischen Touristen. Ein Bild, das sich dieser Tage vielerorts zeigt. Denn die Urlaubsorte vor der eigenen Haustür sind so beliebt wie nie. Der Inlandstourismus boomt. Doch wie geht es der Branche wirklich? Iris Milde hat sich bei krisenerprobten Gastwirten in der sächsischen Schweiz umgehört.
Die Elbe fließt träge dahin. Die spitzen Felsnadeln am gegenüberliegenden Ufer sind wolkenverhangen. Es ist der erste Regen in der sächsischen Schweiz seit langem. Dann und wann rollen Radfahrer vorbei. Der Elbradweg zwischen Dresden und der tschechischen Grenze führt direkt am Landgasthaus Ziegelscheune vorbei. Wirt Frank Leupold sitzt auf der Terrasse am Fluss und beobachtet, wie immer wieder Radfahrer anhalten und einkehren.
Wir sind richtig gut gebucht. Der Run setzte ja mit dem 15. Mai ein. Das Telefon stand ja 3 Tage nicht still. Die Leute haben ja Zimmer gebucht ohne Ende. Da haben wir uns wirklich sehr gefreut.
Die Corona-bedingte Schließung habe auch sein Unternehmen, das eigentlich gut laufe, hart getroffen, erzählt Frank Leupold. Denn der April und der Mai seien die umsatzstärksten Monate im Jahr. Und da der Gastronom das Personal auch über die traditionell umsatzschwache Winterzeit gehalten hat, wiegt dieser Ausfall jetzt doppelt schwer.
Wir haben letztes Jahr auf dieses Jahr das erste Mal das Personal komplett durchbeschäftigt. Natürlich gehen wir damit in die roten Zahlen, sehenden Auges. Wir wissen aber auch, dass wir mit dem Ostergeschäft praktisch alles wieder auf Null fahren können und dann nach Ostern zu Pfingsten wieder bei Null starten. Dieser Plan ist natürlich nicht aufgegangen dieses Jahr, so dass wir nach dem Ostergeschäft noch weiter runtergerutscht sind und dann wirklich das Wasser bis zum Hals stand und wir gesagt haben, also Freunde, machen wir überhaupt wieder auf.
Am 24. April klemmte sich Frank Leupold gemeinsam mit anderen Wirten aus der sächsischen Schweiz ein paar Stühle unter den Arm und zog damit in der nahen Kreisstadt Pirna auf den Marktplatz. Jeder leere Stuhl stand für einen der rund 500 Gastronomen in der Region. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA rechnete damals vor, dass 30-50% der Unternehmen die Krise nicht überleben könnten. Diese Gefahr sei abgewendet, so Thomas Pfenniger vom DEHOGA Sachsen.
Ab 15. Mai wurden die Tore wieder geöffnet. Das war wie eine Schleuse, wo plötzlich viel Wasser kommt. So kamen eben viele Touristen, die raus wollten.
Die Buchungszahlen in der sächsischen Schweiz schnellten auf bis zu 100% hoch, so Pfenniger. Gleichzeitig mehrten sich Beschwerden über Schwarzcamper im Nationalpark und Schwarzparker in den engen Felsschluchten.
Der hintere ländliche Raum ist sehr, sehr gut besucht, aber dann gibt es eben die etwas größeren Städte wie Pirna zum Beispiel. Die sind nicht so stark frequentiert. Dort fehlen einfach die Veranstaltungen. Ja, das Einkaufen und so weiter. Keiner hat Lust, mit Maske einkaufen zu gehen. Das behindert alles. Und das sorgt natürlich dafür, dass gerade dort die Hotellerie und Gastronomie nicht so extrem besucht ist.
Busreisen, Konferenzen, ausländische Touristen fehlen. Dafür kommen mehr Individualreisende aus dem Inland ins Elbsandsteingebirge. Den Verlust des Frühjahrs kann das jedoch nicht wettmachen, meint Pfenniger.
Da fehlen uns fast 2 Monate, die fehlen. Und bevor man die kompensiert hat, man kann ja Betten und Restaurantbesuchsplätze nicht doppelt verkaufen.
Frank Leupold von der Ziegelscheune lehnt sich zurück und lässt den Blick über das Felspanorama gleiten. Er schaut wieder mit Hoffnung in die Zukunft. Er hat Kurzarbeitergeld und Soforthilfe erhalten, außerdem einen Corona-Hilfskredit aufgenommen. Wenn er nicht wieder schließen muss, könne er mit einem Umsatzrückgang von 20% aus dem Jahr gehen.
Und die Herausforderung dieser Tage sind ja nicht die Gäste, die ja zahllos kommen, sondern das Personal. Und hier draußen sitzt der Umsatz, aber wir haben keine Hände, die ihn einsammeln.
Eine Mitarbeiterin tippt Frank Leupold auf die Schulter. Er wird in der Küche gebraucht.
Das Telefon glüht. Ich habe zum Glück seit diesem Jahr eine Büromitarbeiterin. Ich bin ja immer abends auch noch im operativen Geschäft, also im Service hier mit beschäftigt, weil ich ja auch nicht genug Personal habe. Und ich könnte es gar nicht bewältigen. Also ich muss leider ganz vielen Leuten immer absagen.
Sagt auch Beate Werner-Michel von der Ottendorfer Hütte. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Wanderherberge mit Kletterschule aufgebaut. Die durchtrainierte Frau, deren blonde Haare zu einem Knoten gebunden sind, öffnet einen Holzbungalow.
Das ist also das Zehnerzimmer.
Ein riesiges Doppelstockbett, darin 10 Matratzen. Die kann sie wegen der Corona-Hygieneregeln zurzeit nicht voll belegen.
Aber das ist im Moment auch gar nicht so schlimm. Wir schaffen es auch gar nicht, mehr als 40 Gäste hier zu beherbergen.
Sie und ihr Mann seien 7 Tage die Woche, 12 Stunden täglich im Einsatz. Es fehle einfach an Personal. Diese Klage von Gastronomen ist nicht neu und obwohl inzwischen nach Schätzungen des Branchenverbandes DEHOGA 50% der Arbeitnehmer in der Gastronomie aus Tschechien kommen, ist der Personalbedarf längst nicht gedeckt. Im Gegenteil, durch den Ansturm der Touristen in diesem Jahr hat sich die Situation verschärft. In der Morgensonne auf der Terrasse der Ottendorfer Hütte sitzen noch einige Gäste und frühstücken. Andere haben schon ihre Wanderrucksäcke gepackt und ziehen los. Dank Kurzarbeitergeld und Soforthilfe vom Bund seien sie gut durch die Krise gekommen. Der Sommer laufe überdurchschnittlich gut, betont Beate Werner-Michel. Aber die Zeit nach den Ferien bereite ihr Bauchschmerzen.
Aber im September sind ja dann wieder die Ferien zu Ende und dann haben wir nämlich das nächste Problem, dass unsere ganzen Schulklassen weggebrochen sind. Also wir haben wochentags in der Regel Schülergruppen da und am Wochenende sind halt die Touristen hier.
Der DEHOGA hofft, dass sich die Saison dieses Jahr bis in den Winter zieht und Gäste, die einmal die Sächsische Schweiz besucht haben, wiederkommen. Beate Werner-Michel ist skeptisch.
Also ich bin schon ein bisschen in Sorge, dass die Leute, wenn die dann wirklich wieder fliegen können, dass sie dann doch wieder hier nicht zu uns kommen. Und dass so, wie das so herrlich jetzt war, so kontinuierlich läuft, das glaube ich nicht, dass es weitergeht.
Mietfrei leben. Für viele klingt das utopisch, nach einer besseren Zukunft. Für einige aber geht es seit Corona nicht anders. Denn wer schon vor der Pandemie prekär gelebt hat, den trifft die Wirtschaftskrise besonders hart. Und so können manche ihre Miete nicht mehr bezahlen. Jonas Ochsmann.
Genaue Zahlen, wie viele Haushalte tatsächlich Corona-bedingte Mietschulden haben, gibt es nicht. Der Verein Haus und Grund, Interessenvertreter privater Vermieter, hat im April eine Studie in Auftrag gegeben, der zufolge 1,6 Millionen Haushalte durch Corona ihre Miete nicht mehr zahlen können.
Die Ergebnisse waren, dass also schon so 7-8% gesagt haben, wir werden wegen Corona unsere Miete nicht mehr zahlen können die nächsten Monate. Und etwa 15-16% sagte, wir wissen nicht genau, es könnte sein, dass wir die Miete nicht mehr zahlen können.
Rückblickend muss Alexander Wiech, Pressesprecher von Haus und Grund, die Ergebnisse aber relativieren. Man sei von einem schlechteren Krisenverlauf ausgegangen. Die Umfrage
hat die Situation im Rückblick gesehen sehr dramatisch dargestellt, was sich jetzt eben als nicht so dramatisch mehr herausstellt.
Ist also alles halb so schlimm? Zu Besuch bei Jakob in Berlin-Neukölln. Mietsteigerungen haben das Budget vieler Bewohner in diesem Viertel schon vor Corona belastet. Jakob wohnt seit 2011 in Berlin. Mittlerweile studiert er Psychologie im Master. Er finanziert sich durch etwas Unterhalt von seinem Vater und einem 450-Euro-Job in einer lokalen Kneipe. Diese musste im März aber schließen.
Und das heißt für die Leute, die auf 450 Euro angestellt waren, einfach, dass wir nicht mehr arbeiten konnten und auch keinerlei Kurzarbeitergeld oder Sonstiges bekommen haben. Also sprich, das Einkommen ist einfach komplett weggebrochen.
Um seine Miete zu bezahlen, hat Jakob sich verschuldet.
Also ich habe dann eben durch Dispo bei der Bank ein bisschen Geld von Eltern, ein bisschen Geld von Freunden, so die Miete zusammenbekommen.
Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund schätzt die Situation von MieterInnen in der Corona-Krise als gravierend ein. Sie stützt sich auf eine aktuelle Umfrage.
Wir haben eine Umfrage gemacht bei unseren Mietervereinen und die hat deutlich gezeigt, dass es einen hohen Beratungsbedarf gibt bei unseren Mitgliedern. Dass ungefähr 10% der Beratungen sich um das ganze Thema Zahlungsschwierigkeiten wegen Corona dreht.
Im April hatte der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das MieterInnen vor der Kündigung durch Mietausfälle schützen soll. Von April bis Juni galt dieser Kündigungsschutz für alle, die nachweislich durch Corona Einkommensausfälle hatten. Dieses Moratorium wurde nach dem 30. Juni nicht verlängert. Nun müssen alle nicht gezahlten Mieten bis 2022 zuzüglich Zinsen nachgezahlt werden. Jakob sieht den Beschluss kritisch. Für ihn sind die Zugeständnisse eine Verklausulierung von Verschuldung.
Weil ein Großteil der Leute einfach so lebt, dass alles, was an Lohn reinkommt, eben auch direkt wieder ausgegeben wird.
Auch Jutta Hartmann hat für diese Regelung kein Verständnis.
Ich muss meine monatliche Miete bezahlen und muss dann eben die ausgefallenen Mieten plus Verzinsung nachbezahlen. Deswegen ist zu befürchten, dass dann spätestens nach Juni 2022 hier auch eine Kündigungswelle kommt.
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Ausfall von Aufträgen, das Wegbleiben der Kundschaft, der Verlust von 450-Euro-Jobs, das Wegbrechen von Unterstützung. Es gibt genügend Gründe, warum die Einkommen vieler Haushalte derzeit geringer werden.
Also das Problem ist für die Mieter noch nicht vorbei.
Alexander Wiesch vom Verein Haus und Grund begrüßt dagegen die Regierungsentscheidung.
Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist ein weiteres Moratorium. Das bringt nur Unsicherheit und verlagert letztendlich die Probleme nur weiter auf die Vermieterseite. Hier sind wir eigentlich der Meinung, dass hier der Staat dann auch entsprechend einspringen muss.
Johannes Watzgart arbeitet als Sozialarbeiter in Hannover für das Projekt Restart. Er unterstützt Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Dass seit dem 30. Juni wieder Räumungen stattfinden, bereitet ihm Sorgen.
Also wir haben, das war jetzt letzte Woche, Personen aufgenommen, lassen Sie mich lügen, 8 Leute innerhalb von 3 Tagen mit einer Räumungsklage. Normalerweise haben wir vielleicht 1 bis 2 pro Woche aufs ganze Team gerechnet.
Die schlechte wirtschaftliche Lage, fehlender bezahlbarer Wohnraum in den Großstädten und die Aufhebung des Kündigungsschutzes verschärfen das Problem.
Ich habe da die Befürchtung, dass in den kommenden Wochen ein rasanter Anstieg an wohnungs-obdachlos werdenden Menschen zu verzeichnen sein wird.
Für Johannes Watzgart ist vor allem eins wichtig, dass die Arbeit mit den Behörden einfacher wird. So wie in der Hochphase der Corona-Monate, denn da funktionierte die amtliche Unterstützung für Menschen in Wohnungsnot besser.
Wir leben in Deutschland, wir wissen alle, wie schwierig es ist, hier mit der Bürokratie zu leben. Über alles muss man immer Rechenschaft ablegen und es gab halt einfach die Zeit, da musste man eben nicht immer Rechenschaft ablegen, sondern einem wurde geholfen, bedingungslos teilweise. Und ich denke einfach, dass wir das einfach so beibehalten könnten.
Auch der Mieterbund ist der Meinung, dass es Möglichkeiten gibt, die negative Lage abzumildern.
Was wir fordern, ist auch die Einrichtung eines Solidarfonds Sicher Wohnen, dass eben die Mieter, die jetzt auch nicht in der Lage sind, die aufgelaufenen Mieten zurückzuzahlen, dass denen eben auch solidarisch geholfen wird, ihre Mietschulden begleichen zu können. Denn natürlich ist uns auch bewusst, dass teilweise Vermieter auf Mieteinnahmen angewiesen sind. Auch diese kleinen Vermieter sollen eben durch diesen Fonds auch geholfen werden. Also für beide Parteien eben eine solidarische Geldleistung.
Der Mieterbund fordert, dass sich die Wohnungswirtschaft an der Finanzierung des Fonds beteiligen muss.
Da die Wohnungswirtschaft selber laut eigenen Aussagen ja auch sehr gut durch die Krise gekommen ist. Man sieht es auch an beispielsweise dem Aufstieg der Deutsche Wohnen in die DAX, an den Dividendenausschüttungen. Also da werden nach wie vor Gewinne produziert, trotz der Krise auf dem Mietwohnungsmarkt.
Zurück nach Berlin-Neukölln. Jakob denkt, dass man die Sache selbst in die Hand nehmen muss.
Also sprich zu sagen, okay, wenn wir kein Einkommen bekommen, dann können wir auch keine Miete zahlen. Und um das zu verhindern, ist einfach wichtig, sich zu vernetzen.
Er hat zusammen mit anderen Betroffenen die Initiative Wir zahlen nicht gegründet. Sie setzt sich für eine Streichung der Mietschulden ein.
Daher fordern wir, dass solange unser Einkommen wegfällt, eben auch die Miete ausgesetzt wird.